Gorilla, der, ein großer Menschenaffe mit langen Armen, dichtem braun-schwarzem Fell und einer roten Krawatte, hat ein Faible für Fässer, liebt Bananen und hasst Klempner.
Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games.
Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt. 1994 war nicht nur das Jahr der Shawshank Redemption und der filmischen Pulp-Literatur, sondern auch ein ganz besonderes Jahr für Teenager Philipp. Denn unter meinem Weihnachtsbaum lag eine verheißungsvolle, eckige, grünliche Schachtel, deren Vorderseite von einem schlipstragenden Affen dominiert wurde, der daraufhin auch meine gesamten Feiertage dominieren durfte.
Mit Donkey Kong Country schickte Nintendo ein längst in Vergessenheit geratenes Gaming-Icon in den Ring, um der Konkurrenz zu beweisen, dass Next Gen auch in 16-Bit möglich war. Und das überaus erfolgreich, denn der Gorilla aus Kyoto setzte technische Maßstäbe und machte über 9 Millionen Gamer sehr glücklich. Und da das Spiel im November seinen 30. Geburtstag gefeiert hat, wollen wir es uns nicht nehmen lassen, einmal zu resümieren, warum Donkey Kong Country so erfolgreich war, ob die Dschungelhatz heute noch Bock macht und wie es um das Vermächtnis der Reihe steht. Ich bin Lukas.
Und ich bin Philipp. Und um das Thema einmal grob einzuordnen, macht es wahrscheinlich Sinn, kurz über den Status der Videospielbranche im Jahr 1994 zu sprechen. Denn in diesem Jahr erschien nicht nur der Sega Saturn, sondern auch ein Quereinsteiger namens Sony PlayStation. Und beide waren dem Super Nintendo technisch meilenweit überlegen. Darüber hinaus verwendeten die neuen Konsolen nun standardmäßig auch CD-ROMs als Datenträger, also die nicht nur preiswerter als die Module waren, sondern auch das 150- bis 1200-fache an Speicherkapazität boten. Und in den Fachzeitschriften wurde daraufhin auch vom Ende der SNES-Ära gesprochen, da die Architektur der neuen Konsolen eben viel flüssigere Darstellungen von 3D-Grafiken ermöglichten und etwas, was bis dahin nur auf elitären Grafik-Workstations realisiert werden konnte. Und der Begriff Next-Gen-Konsole wurde in dieser Zeit geprägt und bis heute weiter verwendet. Und da sich die Entwicklung der hauseigenen Konsole Ultra 64, die wir dann später als Nintendo 64 kennenlernen durften, noch stark verzögerte, versuchte Nintendo weiterhin, das Super Nintendo mit grafisch und spielerisch hochwertigen Titeln konkurrenzfähig zu halten. Ja, und hier kam dann der britische Entwickler Rare ins Spiel, der dann bereits durch Titel wie Marble Madness oder Battletoads für das NES den Spielern ein Begriff war und ja, inzwischen zu Microsoft gehört. Hast du von den Ursprungs-Rare-Spielen welche gespielt mal? Vor Donkey Kong?
Also mir sagt nur Battletoads tatsächlich was. Aber ja, da ich keinen NES hatte, es kann sein, dass ich es mal beim Kumpel in der Grundschule gespielt hatte. Der hatte einen Nintendo. Ich kann mich nur daran erinnern, dass das eins der schwersten Spiele war, die es so gab.
Bockschwer.
Es gab eigentlich dieses Motorrad-Level, oder?
Ja, das Motorradrennen, genau. Mhm. Das, was irgendwie, das war immer so, da wurde die Spreu vom Weizen getrennt und es hat irgendwie kaum jemand so geschafft. Die Hälfte ging und danach war dann Ende. Aber es ist interessant zu sehen, weil viel in Donkey Kong Country oder viel von Battletoads in Donkey Kong Country so ein bisschen wiederentdeckt werden kann. Also es ist so ein bisschen DNA von dem Spiel drin. Nicht unbedingt, was den Schwierigkeitsgrad angeht, aber zum Beispiel dieses Side-Scrolling mit den Minenfahrzeugen, da wird man so ein bisschen dran erinnert. Mhm. Jedenfalls war Rare relativ erfolgreich in der NES-Ära und die haben ihr Geld dann in Silicon Graphics Workstations gesteckt, mit denen die dann so mit 3D-Modellen experimentiert haben. Und das machte die dann eine Zeit lang zu den fortschrittlichsten Entwicklern in Großbritannien. Und obwohl die Workstations eigentlich fürs Nintendo 64 angeschafft hatten, haben die dann irgendwann gemerkt, ja, die könnten wir auch für Super Nintendo verwenden. Und die haben sich dann von Nintendo, da gibt es jetzt so unterschiedliche Geschichten, die eine Geschichte sagt, die durften sich aussuchen, was für eine IP die haben wollten. Und die haben gesagt, ja, nehmen wir Donkey Kong. Andere sagen wieder, Nintendo hat gesagt, hier, ihr nehmt Donkey Kong, weil das Ding ist so verstaubt, da glaubt eigentlich keiner mehr dran an diese Figur. Da ist es nicht so schlimm, wenn er in den Sand gesetzt wird. Was eigentlich krass ist, weil der ist ja eigentlich so eine der, ja, gehört ja zu der Geburtsstunde von Nintendo mit Super Mario zusammen. Mhm. Also man weiß nicht so genau, was da wirklich stimmt. Jedenfalls wurden dann 18 Monate in die Entwicklung gesteckt. 12 Personen. Es ist ja ein Witz, wenn man das mal mit heute vergleicht, aber 12 Hauptakteure, die da dran programmiert und gebastelt haben. Und das Ding hat circa 1 Million US-Dollar gekostet und wie gesagt, wurde auf Silicon Graphics Workstations entwickelt, die zuvor auch den T1000 oder den T-Rex zum Leben erweckt hatten.
Ich meine,
und,
gelesen zu haben, dass so eine Workstation irgendwie so 55.000 Dollar gekostet hat damals.
Ja.
Also irre. Geisteskrank teuer, ne?
Die waren wohl auch eine Zeit lang, also Rare war irgendwie eine Zeit lang Besitzer der meisten Workstations, weswegen die auch mal zwischendurch ins Visier von irgendwelchen Bundesbehörden kamen, weil die sich gefragt haben, was machen die denn mit diesen Dingern? aber war dafür, um ein Jump'n'Run zu entwickeln mit 2 Affen. Und ja, der Rest ist dann halt Videospielgeschichte. Das nutze ich jetzt mal als Übergang. Was ist denn so deine Geschichte mit Donkey Kong Country?
Also wer unsere grandiose Folge was letztes Jahr gehört hat, wo wir so eine Retro-Folge gemacht haben, so Gaming in den 90ern, da hat natürlich der Super Nintendo auch eine richtig große Rolle eingenommen. Und das war ja bekanntlich meine einzige Konsole in der Jugend und Donkey Kong Country hatte auch eine sehr große Rolle gespielt. Und ich hatte dir damals ja schon gesagt, ich meine für das Spiel 180 D-Mark ausgegeben zu haben. Also
Da hatten wir die Diskussion,
ja. Und ich habe tatsächlich gerade nochmal recherchiert. Ich wollte das wirklich mal rausfinden. Und es ist tatsächlich so, dass Spiele von Drittherstellern für den Super Nintendo damals deutlich teurer waren. Und da Donkey Kong Country wird wahrscheinlich auch in den Produktionskosten oder weil es halt einfach Next-Gen-Optik hatte, waren die auch alle teurer und die haben alle 150 D-Mark gekostet und mit Spieleberater 180.
Also, mit Spieleberater, den gab es dann dazu, okay. Ja.
Also ich werde mich auf jeden Fall noch daran erinnern, dass das geisteskrank teuer war. Als ich es mit meinem Bruder gekauft habe, meine Eltern haben einfach nur Riesenaugen gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir uns das gewünscht hatten oder ob wir selber dafür gespart haben, aber die hat sich jede D-Mark, muss man ja sagen, hat sich komplett gelohnt, weil das Spiel konnte man halt einfach perfekt zu zweit spielen. Und deswegen habe ich sehr, sehr, sehr schöne Erinnerungen an das Spiel. Schöne Stunden vor dem Röhrenfernseher verbracht mit diesem Klassiker.
Ja, das ist schön, dass du jetzt gerade die Modulgröße nochmal erwähnt hast, ne? Weil wir haben ja irgendwie, es war die 16-Bit, also wir reden von Bit und nicht Byte noch nicht mal, 16-Bit-Ära. Und das war ein 32-Megabit-Modul. Also wenn man sich das mal vorstellt, das sind ungefähr umgerechnet so 3,5 Zoll Disketten. Also wer es noch kennt, Disketten. Also es sind winzige Datenmengen, die in diese Module gequetscht wurden. Ich meine, umso beachtlicher, wenn man da mal die Technik, die hinter dem Spiel steckt, wenn man mal so ein bisschen auf den Grund geht, ne, dass die mit diesen Silicon Graphics Rechnern halt wirklich hochwertige Renderings gemacht, hochwertige Animationen und die dann in dieses Super Nintendo Format konvertiert, wodurch sozusagen so eine Art 2,5D-Look erzeugt wurde, richtig mit Licht und Schatten, sowohl die Sprites, die Hauptfiguren, die Gegner, die Hintergründe. Und das gab es in der Form noch gar nicht. Und hat sich natürlich optisch sehr abgehoben von den klassischen gezeichneten Sprites, wie man die jetzt halt von Super Mario kennt. Und vor allem, ich habe das Spiel tatsächlich heute noch mal kurz angeworfen. Das Schöne ist an dem Spiel wirklich oder an dem Look, dass man das Gefühl hat, dass der nicht so Modul hat, also so wie aus so einzelnen Baukästen Bestandteilen zusammengesetzt ist, sondern dass man das Gefühl hat, man guckt eher in so eine komplette Welt, weil sich die Figuren halt auch nicht so ganz im Profil, sondern in so einer leichten 3D-Perspektive bewegen. Das war damals schon sehr beeindruckend, hat natürlich heute ein bisschen an Glanz verloren, vor allem, also ja, vor allem, wenn man es halt auf einem OLED oder einer Leinwand oder so spielt und nicht mehr auf dem Röhrenfernseher, weil da natürlich einfach, das macht einen Unterschied im Look.
Ja, definitiv. Ich habe ja auch den SNES Mini, der, ich glaube, 2017 oder so rausgekommen ist und da ist das ja auch drauf. Ich habe es dann auch nochmal, ich glaube, zur Hälfte gespielt oder so. Das kann man immer noch wunderbar spielen, aber es sieht halt einfach, wie du gesagt hast, es sieht auf einem Flachbildfernseher einfach nicht gut, einfach nicht mehr sexy aus.
Ja, es fehlen die Zeilen, die man früher immer erkannt hat auf dem Röhrenfernseher, was den ganzen Look auch weicher gemacht hat. Ne? Dieses Hochaufgelöste, was das Spiel bekommt. Man sieht jetzt auch an den Figuren tatsächlich so ein bisschen die das Rotoscoping, also die freigestellten Ecken teilweise. Mir ist das aufgefallen jetzt beim Spielen, wenn Didi irgendwie seine Mütze hochwirft, ne, da hat die so weiße Punkte und so drumherum, dass es dann halt nicht so ganz sauber ist. Aber ich meine, wir reden von einem 30 Jahre alten Spiel, das damals, ja, wie gesagt, Super Nintendo, die 16-Bit-Ära war so auf den, in den letzten Zügen eigentlich. Und das hat ihm nochmal richtig Druck verliehen, Nintendo, um sich gegen die Konkurrenz noch so zu behaupten. Und vor allem war das damals ein wahnsinnig schönes und sehr atmosphärisches Spiel. Weil du natürlich, abgesehen von diesen 3D-Renderings von den Figuren, du hast Schnee, du hast Nebel im Vordergrund, im Hintergrund, du hast viel so Parallaxing.
Im Hintergrund.
Du hast,
musst du vielleicht mal erklären, was das bedeutet, oder? Parallax.
Genau, also Parallaxing bedeutet bei den Spielen im Grunde, dass sich Hintergrund oder Vordergrund unterschiedlich schnell verschieben bei der Bewegung der Figuren und man dadurch das Gefühl noch stärker von Tiefe bekommt. Also das heißt, etwas im Vordergrund bewegt sich schneller vorbei als ein Berg, der ganz im Hintergrund ist, wodurch man das Gefühl hat, dass es gestaffelt ja halt Tiefe erzeugt. Mhm. Und das Spiel hat, und das fand ich immer noch jetzt beim Anzocken nochmal wirklich beeindruckend, diese wechselnden Wettereffekte. Das erste Level wechselt von Tag zu Nacht. Du hast, wie gesagt, Schnee, der plötzlich, also ein riesiger Schneesturm, der die Sicht verhindert, der dann wieder aufklart. Das sieht immer noch sehr schick aus, finde ich. Und war damals auch für einen Jump'n'Run sehr ambitioniert. Und wie gesagt, gerade das Thema so, also wenn man jetzt wieder, was du ja gerne machst, nach einem Begriff fragen würde, wäre das auf jeden Fall Atmosphäre.
Ja, aber auch zum großen Teil durch die Musik. Die hat natürlich einen erheblichen Anteil.
Absolut. Also können wir, vielleicht steigen wir direkt noch mal in die Musik ein, bevor wir jetzt, weil die vergessen wir ja gerne und die ist wirklich der Anteil der Musik, ist auch bis heute ein Teil, der das Spiel zu so einem Kult, ja, Status verholfen hat. Wirklich, und auch da wieder, ne? Also man muss bedenken, wie wenig Platz auf den Super Nintendo-Modulen war. Und wir reden hier noch nicht von CD-Technik, also wo man wirklich glasklare Audio-Files abspielen konnte, sondern ja, komprimierte Audiodateien, ne, die benutzt werden mussten.
Ja, bis zur Unkenntlichkeit schon fast komprimiert, ja. Also wirklich Wahnsinn, mit was für Sounds der Komponist, David Wise heißt er, da rausgeholt hat, der immer noch auftritt und vor Fans auftritt mit seiner Band und dann das zum Beispiel das Aquatic Ambience, das Unterwasserlevel, in so einer Metal-Variante spielt vor Fans. Ja. Das finde ich wirklich crazy. Also hat sich gut gehalten offensichtlich, beziehungsweise hat noch einige Fans behalten, der Soundtrack. Und ich höre den auch immer noch, also der macht halt beim Zocken einfach unglaublich Laune. Allein schon das Intro, wenn Cranky Kong da an seiner, wie heißt das eigentlich?
An dem Grammophon
da spielt, genau. Ja. Und dann kommt Donkey Kong runtergejumpt und hat erstmal den Ghetto Blaster am Start und kickt ihn dann da weg, ne? Und Cranky Kong soll der Ursprungs-Donkey Kong sein, oder?
Genau. Der ist der aus dem Ursprungs 81er Spiel. Der steht ja, deswegen steht er auch auf diesem Stahlträger, Donkey Kong.
Ja.
Ne? Und spielt ja auch das Titelthema von dem alten Donkey Kong. Und,
ach, das ist das Titelthema. Ich habe das ja nie gespielt, das alte Donkey Kong.
Das ist das. Ja, genau. Nur da ist es halt ein bisschen noch 8-bittiger auf dem NES. Und der Donkey Kong aus Donkey Kong Country ist Donkey Kong Junior. Den gab es mal bei Mario Kart als eine Figur auf dem Super Nintendo. Und ja.
Sah aber ganz anders aus.
Sieht komplett anders aus. Ich weiß, dass hier Shigeru Miyamoto, der Mario erfunden hat und Donkey Kong erfunden hat, der plädierte für eine Krawatte.
Warum auch gesagt, immer.
Ja, aber die gibt dem natürlich, die gibt dem noch was, ne? Die macht dieses Sprite von der Figur halt ein bisschen schöner, ne, als wenn er nur diese Brauntöne hätte. Und ist natürlich irgendwie Markenzeichen geworden letztendlich. Bist du, bevor wir nochmal zu der Musik zurückkommen, bist du Didi oder Donkey-Fan?
Didi?
Ja.
Ob der auch White-Partys feiert und so? Weiß man nicht, ne?
Möglich. ich habe immer lieber mit Donkey Kong gespielt. Ich fand den, die
echt?
Schwere
Boah.
Von dem immer, ja, ich mochte
so,
das
ich
viel
so,
lieber.
Ich war so froh, dass mein Bruder immer Donkey Kong gespielt hat.
Echt?
Den gehasst, ja, weil er so schwer war.
Nee, ich fand das super. Also gerade diese, und ich mochte dieses nervige, dieses auf dem Boden trommeln, diesen Move, den man machen konnte mit ihm. So, das fand ich immer.
Was war der Special Move von Diddy Kong nochmal?
Der konnte nix. Der konnte nur ein Rad schlagen. Das konnte Donkey Kong ja auch. Lass uns da gleich nochmal zurückgehen, weil wir gerade über der Musik waren. David Wise, der kam ja dann auch später zurück für die für den zweiten. Ich glaube, für den dritten Teil nicht mehr, aber der kam dann glücklicherweise auch wieder für die Teile auf der Wii U zurück. Und das hat man auch wirklich gemerkt. Also doch da ist die Musik auch wirklich so ein, ja, absolutes Highlight der Spiele. Und ich finde, diese Musik, also ich dachte das auch damals, ne, die ist eigentlich, die ist eigentlich fast zu gut für 16-Bit und fast zu gut schon für so ein Jump'n'Run. Also was die so atmosphärisch raushaut. Das könnte auch, die könnte auch bei so einem ganz seriösen, nenne ich es jetzt mal, Spiel irgendwie genutzt werden.
Ja. Yeah.
So story-driven. Das ist schon, ja, wirklich eines der Highlights.
Ich finde es immer wieder beachtlich, vor allem was die SNES-Ära angeht. Mit, da kann man wirklich nur die Diddy Kong-Kappe vorziehen. Mit was für limitierten Mitteln die Komponisten vor allen Dingen es geschafft haben, melodische Musik da auf dieses Modul da zu zaubern mit so einer geringen Speichermenge. Das ist schon echt. Das ist schon krass, ja. Muss man wirklich sagen. Also vor allem sind es auch Melodien, die, ja, die geblieben sind, ne? Muss man schon sagen.
Ja, irgendwie, das ist, ja, damals war das wirklich auch so, dass immer so Ohrwürmer auch komponiert wurden, ne? Also die richtig guten. Und ich fand das auch schön, dass man auch teilweise gemerkt hat, welche Firma die Spiele produziert hat. Also man wusste, das ist ein Spiel von Konami oder von Capcom. Zum Teil, weil dann auch immer ähnliche Instrumente benutzt wurden. So, ne? Also man hört ganz klar, wenn ein Spiel ein Mega Man-Spiel ist, zum Beispiel, von der Instrumentierung. Das ist, ne, das ist wirklich, ja, das ist so also sehr, sehr einprägsam.
So Metal, ne, nicht Metal, aber so Hardrock-Anleihen auch viel. Ne?
Ja, und so ganz bestimmte Melodiefolgen und du wusstest sofort, das ist irgendwie, ja, das ist ein Mega Man zum Beispiel. Und Donkey Kong hat halt wirklich, also auch dieser Mix, ne, der verschiedenen Musikstile, die in dem Spiel vorkommen, ne, also so ganz reduzierte Sachen, dann hast du viel so jazzige Geschichten, auch bei dem Hauptthema am Anfang oder in den ersten Leveln, dann hast du so ein bisschen.
Es ist der Donkey Kong Swing.
Ja, genau, ja, so ein bisschen so Swing-Musik, Reggae, so ein bisschen orchestrale Klänge. Seemannsmelodie zum Beispiel.
Ja, aber nur das letzte Level, ne?
Das letzte Level, ja.
Gangplank, genau. Scallion.
Gallon. Ja, genau.
Ja, das wäre immer witzig, ey.
Ja, das ist, ja, also die Musik ist auf jeden Fall eines der Highlights.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr hier seid.
Bevor es mit der aktuellen Episode weitergeht, haben wir eine kleine Bitte.
Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst doch gerne ein Abo sowie eine Bewertung beim Podcast-Host eures Vertrauens da.
Und teilt uns mit euren Freunden, Feinden und Familien. Folgt uns bei Instagram @screen_shots_podcast, um immer up to date zu bleiben.
Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Episode.
Was nicht so ein Highlight des Spiels ist, muss man tatsächlich sagen, ist die Story. Hatten Jump'n'Runs ja nie.
Die ist halt lächerlich, ne?
Magst du die mal zusammenfassen?
Okay, ich, boah, das wird schwierig. Also, soweit, also ich muss jetzt ja improvisieren. Also, aus der Erinnerung ist es, glaube ich, so, dass Donkey Kong eines Morgens aufwacht und dann in sein Haus läuft und alle seine Bananen von King K. Rool, dem Obermufti der Kremlins, gestohlen wurde. Und seine Aufgabe oder die Story des Spiels ist einfach, sich durch diese Insel, ich weiß nicht, wie die heißt, durchzukämpfen bis zum
Donkey Kong Island.
Ja, und seine Bananen wiederzuholen. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Das war schon komplexer, als ich dachte. Das war schon mehr, als ich dachte. Ja, also die Handlung wird ja durch eine Cutscene quasi zusammengefasst, ne, wo er dann kopfschüttelnd in die leere Höhle geht und traurige Musik kommt. Und am Ende des Spiels ist die Höhle wieder voll. Und er freut sich.
Ist ja nicht so, dass Donkey Kong auf dem Weg dahin genug Bananen einsammelt. Ne? Also das.
Stimmt, aber nicht so große. So riesige, die dann immer da rumliegen.
Ja, aber am Ende von den Endbossen gibt es immer eine Riesenbanane, wo Nintendo draufsteht.
Stimmt. Und in so ein Lager, ne, wo die im Hintergrund schon so ohne Ende Bananen rumliegen.
Ja. Wobei ich das kurz gerade angesprochen habe, wir können ja mal über die Gegner generell sprechen. Ja. Also das Gegnerdesign hat mich damals auch komplett abgeholt. Ich werde nie meine erste Begegnung mit diesen Spricht man die Gnorties aus oder Naughty?
Ja, das ist ja so ein Wortspiel, ne?
Also ja, wegen Naughty, ne? Also wegen.
Naughty, ja. Very Naughty und der andere Naughty. Ja,
das soll das sein, Biber, ne? Das
ist so kleine, Biber.
Ja. Ja. Die fand ich genau. so knuffig, so geil.
Die ist drauf. Und auf die drauf, den Boss drauf.
Dann hast du ja zahlreiche Kremlins, also das sind ja, so kann man sagen, die Hauptantagonisten. Das sind, genau, sind das so Krokodile,
Alligatoren,
ne?
Alligatoren. Krokodile, ja. Was auch immer.
Ja. Da gab es ja die ganz normalen, dann gab es noch die mit den großen Busen,
glaube ich. Klump, glaube ich, heißen die.
Die hatten
Klump
immer so einen die hatten so einen Armeehelm auf, ne, mit den großen Brüsten. Hm. Und die konnte man auch nur mit dem Donkey Kong kaputt machen, den man draufgesprungen ist.
Das fand ich aber immer nett. Also,
dass du die Gegnertypen nicht mit
unterschiedlich jedem behandeln musst. Genau. Du konntest ja auch. Da hat es ja Fesshalswaffe, ne? Das war auch so ein Überbleibsel aus dem alten Donkey Kong, der auch immer die Fässer da den Stahlträger runterrollt. Donkey Kong kann bis auf, ich glaube, es gibt einen Crusher, den kann man nur mit Fässern kaputt machen, der kommt so ganz am Ende mal.
Ja, ich erinnere mich vage,
und,
ja.
Ne, dann so mit Ratschlag und Donkey Kong kann halt noch durch, ich glaube, nach unten halten und Y dann den Boden so auf den Boden kloppen, Bananen da rausholen, ich glaube, kleinere Gegner wegschlagen damit. Aber das war irgendwie eine ganz nette Komponente, ne? Also, dass diese beiden Figuren sich nicht nur in Geschwindigkeit, sondern auch von Kraft unterscheiden. Also, Diddy kommt an die höheren Dinge, also an Palmen, wo Donkey Kong nicht ran kann, aber dafür kann der halt dann die fetten Gegner dann auch platt machen.
Ja, der war halt so schnell und agil, das mochte ich immer. Und du konntest halt auch mit den ganzen Rollen halt ganz viele Gegner hintereinander platt machen, theoretisch, ne? Hat dem Spiel auch nochmal eine zügige Dynamik gegeben, finde ich. Und dann gab es ja auch noch die Geier, ne? Die Necki hießen? Sind die, die im Fliegen waren, auf dich zukamen? Die Mini-Neckis, boah, die waren ein dezenter Abfuck, die haben so Kokosnüsse immer gespuckt.
Ja, und dann gab es welche, die habe ich immer gehasst, die so immer aus ihrem Flügeln so Nüsse auch, also die Flügel vors Gesicht halten und dann kommen auch so Dinger runtergefallen. Da wusste man nie, wann man draufspringen darf. So, weil die, ne, das war immer ein bisschen nervig.
Ja, schlimm fand ich auch noch die, ich gucke gerade, Mankey Kong hieß der. Das war so ein
Orang-Utan, ne?
Ja, so ein Orang-Utan, der mit Fässern geschmissen hat, aber die Fässer im 1-Millisekunden-Takt stellenweise. Das war wirklich ganz schön anstrengend. Und natürlich die ganzen Meeresbewohner, wobei die Piranhas fast die fiesesten waren, ne? Weil die einfach mal so random, du hattest ja wirklich wenig Bildschirminhalt, ne? Und das war schon, vor allem in den Unterwasser-Leveln.
Du warst nah dran.
Du warst viel zu nah dran. Ja. Und bei den Unterwasser-Leveln war das schon so ein bisschen Hit, Miss und so Brain-Memory, das du da anwenden musstest, um dich teilweise durch die ganzen Schwärme da durchzuschwimmen. Wobei man auch immer sagen muss, wie konnten die so lange die Luft da anhalten, ne? Da gab es auch nie eine Erklärung für, ne?
Ja, aber ich war da immer ganz froh, dass es eben nicht wie, was weiß ich, bei einem Sonic oder so, dass du Luftblasen noch einsammeln musst. Nicht? Wasserlevel sind ja sowieso immer schon latent anstrengend und oft auch ätzend.
Ich hasse Wasserlevel eigentlich.
Ja, ich finde in dem Spiel, die gehen ganz gut, mal abgesehen von der wirklich tollen Musik, die haben so ein ganz angenehmes Schwimmtempo, finde ich. Aber ja, ich bin also auch kein großer Freund von Unterwasserleveln. Da fand ich den Weg durch den Dschungel oder durch irgendwelche Fabrikhallen doch deutlich schöner, muss man sagen.
Aber wir haben auch die wichtigsten Gegner mal vergessen, die nervtötenden Wespen. Singer.
Die
waren ziemlich gut. Aber ich habe das Gefühl, ich meine mich zu erinnern, dass die im zweiten Teil deutlich prominenter waren. Oder?
Ja, da im zweiten Teil gibt es ja dieses eine, ich vergesse mal, wie das heißt, das hat auch so eine fantastische Musik, wo man durch so eine Dornen, Dorngestrüpp mit dem Papagei, mit dem Squawks durchfliegt. Ja, da sind die ohne Ende. Vor allem, wenn die so im Kreis so nicht so random gefühlt bewegen. Die sind schon nicht ohne.
Sticker Brush Symphony.
Ja, das ist es, genau. Ja, das ist auch so. Das ist, hält mit dem Wasserlevel. Das ist wirklich zweite Highlight. Also man muss, ich meine, du hast ja gerade einen
negativ
Schwachpunkt
die Endgegner
mal erwähnt. Ne? Also einmal, man ist mit der Kamera sehr nah dran, die Sprites, was natürlich schön ist, oder die Spielfiguren sind schön groß, aber dafür ist man sehr nah dran und rennt gerne mal in Gegner rein. Und das andere Manko, definitiv die Bosskämpfe. Die sind, da hat man sich nicht unbedingt mit Kreativität ausgetobt.
Die sind ziemlich rudimentär. Also das ist wirklich.
Ja. Also ich meine, alleine dafür, dass man gesagt hat, gut, wir machen einen Naughty und dann noch einen Very Naughty, der eine andere Farbe hat und schneller hüpft und das gleiche mit dem Geierkopf.
Master Necky und Master Necky Senior.
Also dass da nur der Kopf immer ins Bild kommt, ne? Das hat mich früher schon gestört. Und dann gibt es noch dieses komische Fass, was da runterfällt für 5 Mal und dann von alleine kaputt geht.
Ja, das gibt dann einfach auf. Ne? Das denkt sich dann so, ach komm, ja, scheiß drauf. Das
explodiert halt. So. Dump Barrel, ich weiß nicht mehr genau, wie das Ding heißt.
Dump Drum,
sowas, genau. Also der einzige Endgegner, der wirklich was hermacht und halbwegs auch Spaß macht, ist der King K. Rool. Abgesehen von dem wirklich sehr schönen Soundthema, was da im Hintergrund ist, was da als so ein Shanty anfängt, so ein Seemannsding und dann so ein bisschen rockiger wird.
Ja, das ist wirklich und grandios. Und da gibt es auch einen Moment, wenn du ihn das erste Mal platt machst, denkst du, das Spiel ist vorbei und dann steht er wieder auf, ne?
Ja, da kommt ja so ein Fake-Abspann, ne? Genau. Wo die ganzen Positionen von irgendwelchen Kremlins besetzt sind.
Mhm.
Das weiß ich auch noch als Kind oder als Teenager. Ich hatte das ganz oft bei Spielen, dass ich so, wenn ich dann fertig war mit einem Spiel, dann wollte ich das da habe ich das manchmal noch mal ausgemacht, weil ich das noch nicht beendet haben wollte.
Echt?
Und dann dachte ich, an der Stelle auch so, ah nein, und dann, aber dann kam halt dieser, ja gut, Twist, ist ein bisschen groß gesagt vielleicht. Aber das fand ich cool irgendwie. Man hat es nicht so genau verstanden. Also ich habe damals irgendwie, dass da die komischen Namen stehen, überhaupt nicht zugeordnet. Ja, dass der Bosskampf dann weitergeht, das ist schon irgendwie sehr nett gemacht. Also der ist als Endgegner, ist der okay, zumindest schon mal. So von dem, was er tut.
Ich glaube, im zweiten Teil waren die Endbosse auch ein bisschen besser, oder?
Ja, sowieso die Nachfolge, oder zumindest der zweite Teil, die haben ja alles, was Donkey Kong Country gemacht hat, nochmal so ein bisschen aufgepimpt, aufgebessert, was so Bonus-Level-Sachen zum Einsammeln angeht. Wobei, und das ist noch ein Thema, was wir jetzt noch gar nicht so besprochen haben, ich finde, der zweite Teil hat das nicht mehr so cool gemacht mit den tierischen Helfern. Die finde ich im ersten Teil irgendwie besser. Also man kriegt ja dann, zwischendurch findet man ja so Kisten, wo dann halt Tiere drin sind. Ich war hier Rambi, oh Gott, Winky heißt der Frosch, glaube ich.
Squawks heißt der Papagei, aber der macht Papagei, nur, der macht dann, Dreck und die Lampe. Also mit dem kannst du dann nicht fliegen.
Genau, der kommt in einem Level, aber mit einem ganz netten Lichteffekt.
Ja, da gibt es auch den Strauß, der heißt Espresso.
Espresso, genau.
Und den Schwertfisch, En Garde.
En Garde, genau, den man natürlich unter Wasser findet. Aber Rambi fand ich immer super. Also Rambi hat immer am meisten Bock gemacht, finde ich, weil man mit dem ja Gegner so.
Ich fand den Strauß auch ziemlich cool. Kann. Ich fand den, der Frosch war eher so ein Handicap, weil hat er nicht stillgehalten.
Richtig.
Ne? Oder?
Ja, der hat auf der Stelle immer so gebounced und der kam leider auch immer in Leveln, wo man so punktgenau auf so Reifen, also Autoreifen immer drauf musste. Und dann hing der immer so halb drüber. Stimmt, ja, der war immer ein bisschen kacke. Der Fisch war okay. Aber Rambi fand ich immer, ich finde, Rambi sah auch durch diesen Look, der sah immer aus, als wäre der so aus Knete. So
ja,
aus Knete geformt.
Stimmt, ja.
Das finde ich, hatte das Spiel sowieso, das hat so einen leichten, so Knet-Look, so Glanz immer auf den Sachen.
Ja.
Was ich auch ganz schick finde. Also die Palmen, die sehen immer sehr danach aus, ne? Wie so ein Stopptrick-Knetfilm.
Mhm.
Also, ja, also die Tiere sind eine coole Idee. Ich finde sowieso, gameplay-technisch, wir haben ja kurz darüber gesprochen, Donkey und Diddy unterscheiden sich, ne, in der Spielweise. Man kann die ja auch im Zwei-Player-Modus, ne, klatschen die sicher ab. Ansonsten ist ja im Einspieler-Modus Diddy bzw. Donkey so eine Art eigentlich Reserveleben, ne?
Ja, zweites Leben, ja, aber clevere Idee, das so einzuweben.
Ja, total. Total. Also das ist auch, ich mag auch zwischendurch dieses Abklatschen mit den beiden. Genau. Diese Geräusche auch immer großartig. Ich fand immer ein bisschen doof, dass der zweite, der so mitrennt, der wirkte immer so ein bisschen leblos. Ne? Also wenn der so hinten dran hing.
Ja, wie so ein Seil, dann, was man so hinter sich herzieht.
Ja, so ein unsichtbares Seil. Und dann auch bei Bosskämpfen, ne? Der eine macht immer wah, 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 und der andere steht da einfach so eingefroren in so einer Pose.
Ja, das soll der auch machen. Ne?
Ja, da hätten sie vielleicht machen eine Animation, dass beide irgendwie dann, also wenn man mit beiden die Runde überlebt, beide halt irgendwie was zusammen machen. So. Also es gibt so ein paar, dafür, dass das Spiel wirklich optisch damals wirklich sehr gut und sehr ambitioniert war. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, zum Beispiel, was mich immer genervt hat und auch jetzt wieder genervt hat beim Reinspielen. Es gibt manchmal so Plattformen, wo die Plattformen so an der Decke irgendwo hängen, an so Streben oder was auch immer. Und die, die im Vordergrund sind, sind aber hinter den Figuren. Das ist halt voll schlampig. Eigentlich müssten die halt verdeckt sein, ne, durch irgendwelche Sachen, aber die Figuren stehen halt vor denen. So Kleinigkeiten, ne? Das war dann teilweise nicht so ganz bis zu Ende designt.
Ja, kann man, aber das ist so jammern auf hohem Niveau.
Ja, klar. Ja, eben, aber ich meine, ne, also dafür, dass das halt so ein Spiel war, was so auf dem technischen Level, ne, dass alles so eine Ebene höher hängt, hat mich das immer so ein bisschen überrascht, dass man da plötzlich so ein bisschen geschlampt hat, weil es an anderen Stellen funktioniert. Da gibt es dann halt Stellen, wo man sozusagen hinter einem Vordergrund verschwindet. Es war immer ein bisschen merkwürdig. Aber ich fand damals, um nochmal so ein Rückgriff auf die Zeit damals zu machen, also Donkey Kong Country war für mich das erste Mal so ein Spiel, wo ich das Gefühl hatte, das war damals zwar noch nicht der Begriff, aber ich habe so einen AAA-Titel das erste Mal, so wie es beworben wurde, so wie es dargestellt wurde.
Da kannst du direkt das Marketing ansprechen, da kann ich mich nämlich auch noch dran erinnern, ja, mit der VHS-Kassette.
Ja, ganz genau. Auf die will ich hinaus. Ich glaube, da habe ich bei unserem Rückblickding auch mal ganz kurz schon drüber gesprochen. Also dieses Video, ich habe es leider jetzt gerade nicht mehr gefunden. Ich muss noch mal gucken, ob ich das noch in der Kiste habe. Das gab's. Ich glaube, in Geschäften wurde das ausgeteilt. Das gab's dann beim Nintendo Fanclub, wurde das zugeschickt. Und das war so ein Behind-the-Scenes-Ding mit einem, also mehr 90er ging nicht. So ein Typ mit so einer umgedrehten Kappe, so langen Haaren, der so, yeah, dude, so komisch, MTV-mäßig unterwegs war, und dieses Video hat so einen Hype aufgemacht. Also ich habe mir das so oft angeguckt, vor allem sah man dann halt wirklich die hochaufgelösten Renderings, von denen leider dann auch nicht alle im Spiel waren, also wo der Donkey Kong dann in so einem Reifen geschwungen ist und sich mit dem Diddy gekabbelt hat, und man dachte echt, also man hatte das erste Mal das Gefühl, jetzt kommt wirklich was Großes.
Ja.
Weil Nintendo ja auch wirklich sehr clever mit diesen ganzen Sachen geworben hat damals, indem man so die Konkurrenz versucht hat, so ein bisschen, ja, also schwach zu machen, dass man gesagt hat, ne, das gibt's nicht auf Sega. Kam am Ende, glaube ich, ne, not on Sega, not on, hier, was, wie hießen die Dinger, 32X Adapter, not on CD-ROM, just on Nintendo 16-Bit oder ne, 32-Bit oder was auch immer. Also das war schon irgendwie, man hatte das Gefühl, da kommt was Großes so auf einen zu. Und das kannte ich vorher von keinem Spiel. Auch so, was die Werbung angeht, ne? Also da gab es ja auch Werbung dann im Fernsehen, die so relativ viel und drastisch gespielt wurde damals.
Ja, ich kann mich an die Kassette auch noch echt dran erinnern. Tatsache, jetzt ist es sehr verdrängt, aber jetzt, wo du das erwähnt hast letztes Jahr, ja, nicht negativ, aber da macht es auf einmal wieder so plopp. Ich dachte, stimmt, da war doch was. An den Inhalt kann ich mich nicht mehr so ganz erinnern, aber ich weiß, das hat halt einen Hype verursacht, der war grenzenlos, ne? Also das musste man irgendwie spielen, musste man haben.
Ja, es war halt auch so extrem schnell geschnitten. Und ich meine, die Level, ich meine, wie viel, ich glaube, wir haben, was haben wir für Welten? Wir haben am Anfang den Dschungel, dann haben wir so
die Affenminen, dann kommen die Affenminen, das Traubental, der Gorilla-Gletscher, die Krimskrams, genau. GmbH, die Affenkleinhöhle und die Galionsplanken.
Ja, also ist nicht viel, sind sieben, ne?
Ja, mit den Galionsplanken, ja, wenn man das als Level zählen möchte, zusammen, dann ja.
Als Bereiche, ne? Und diese Level, die machen natürlich, wenn man die schön schnell hintereinander schneidet, weil die auch sehr unterschiedlich sind und irgendwie, ich finde, einen ganz netten Aufbau haben, so, ne, vom sozusagen gewohnten Umfeld der Gorillas, ne, mit dem Dschungel, dann wird das halt immer ein bisschen abstruser, ne? Dann Gorillas im Schnee, dann irgendwie diese Fabrikwelt, dann diese komische Unterwelt, wo man am Ende ist, und dann auf hoher See. Sind jetzt natürlich nicht die originellsten Set-Pieces, die ein Spiel hat. Ne? Also ich meine, das hat natürlich Super Mario bis zum Erbrechen inzwischen gemacht mit Eislevel und Waldlevel und Wüste und so. Ne?
Ja, war ja auch Inspiration natürlich. Ne? Ja, also ja. Vorlage Super Mario World dann. Ne?
Ja, also sind natürlich auch die typischen Dinger, aber mich hat das nie gestört, weil es halt so anders aussah.
Einfach. Ja, und ich fand es auch echt abwechselnd. Also es hat sich alles schon gut. Es war. So, man hat schon wirklich eine starke Kurve gemerkt, und man muss ja auch wirklich sagen, das Spiel ist schon nicht leicht. So, das ist schon, das hat Stellen, da sitzt man als ungelernter Gamer etwas länger dran oder schafft es sogar vielleicht gar nicht. Ne? Ich meine, mich zu erinnern, dass einmal dieses Loren-Level, dieses legendäre Loren-Level in der Mine. Lorenleichtsinn heißt das, glaube ich. Wie ist es auf Englisch? Weißt du es noch?
Nee, weiß ich gerade nicht mehr. Also es gibt ja zwei. Ne? Ja, es gibt ja eine, wo die zweite, Lore mitspringt das, und eine, wo man aus den Dingern rausspringt.
Ja, das ist das zweite, glaube ich. Ja. Also die zweiten waren ja eh immer schwerer. Und dann mit so On-Off-Schaltern, wo auch immer so... die immer so
Kremlins, Stein-Kremlins.
So Stein-Kremlins auf dich losgelaufen sind. Ja. Das fand ich auch, das war sehr, sehr schwierig. Und es gab auch so ein Schneelevel, glaube ich, wo nachher es so geschneit hat, dass du
irgendwie das erste.
Das ist das erste?
Ja, das erste Schneelevel ist das direkt.
Wo du nichts mehr gesehen hast.
Ja, also es gibt, also was ich immer damals gehasst habe, das hieß auf Englisch, glaube ich, Tick-Tack-Track oder so, wo man so, das gab es nur in einem Level als Gimmick, wo man so Benzinfässer einsammelt, damit das Ding weiterfährt. Da war so eine Ampel, die man runtergezählt hat.
Ja, genau. Ja, das war auch fies, ja.
Oh, das war eines der letzten. Und ich meine, macht ja auch Sinn, dass die späteren dann irgendwie herausfordernd werden. Aber das war echt schon, und man muss bedenken, im Gegensatz zu den Emulatoren oder wenn man es jetzt auf der Switch spielt, wo du immer speichern kannst, du konntest ja immer nur bei Candy Kong abspeichern, die dann da steht.
Der Sweeten Candy Kong, genau.
Die Sweete Candy Kong in ihrem Badeanzug.
Einmal kurz in die Kiste gesprungen.
Quasi, ne? Ich fand das immer so cool, wie die...
Ja, bist du doch immer in das Fass da rein, oder?
Ins Fass reingehüpft, ne? Ja. Ich finde vor allem immer cool, wie dann Didi immer da einfach nur so steht und sich so umsieht.
Ja, so, ne? Der war noch zu jung für das Kistenspringen.
Ja, das ist richtig. Naja, du musstest ja wirklich immer dahin und wenn du, das Schlimme war ja, wenn du eine neue Welt erreicht hast, musstest du erstmal diese Candy Kong wieder freispielen, ne? Um dahin zu kommen. Oder den Funky Kong, um in eine alte Welt fliegen zu können.
Genau.
Nur um da zu speichern.
Den Funky Kong habe ich irgendwie nie genutzt, muss ich ehrlich sagen.
Ja, man wollte ja auch weiterkommen, ne?
Ja.
Also wollte ja dann nicht wieder in eine alte Welt zurück, außer halt, um noch irgendwelche geheimen Höhlen zu finden. Wobei man auch sagen muss, also ich habe es tatsächlich auf dem Super Nintendo dann irgendwann geschafft, die 101% sind es am Ende, glaube ich. Das ist ein bisschen komisch, frei zu spielen. Und ich glaube, du kriegst nur ein Lob von Cranky, der am Ende sagt, du hast alles gefunden und sonst ist es alles gleich. Also eigentlich lohnt sich nicht so richtig.
Donkey Kong Country auf Platin.
Auf Platin zu holen. Das haben dann die Nachfolger, also jetzt auf der Wii U oder jetzt dann auf der Switch wird es jetzt neu aufgelegt, Donkey Kong Country Returns. Die haben dann wenigstens noch Bonuswelten und so freigeschaltet. Oder hier, ich glaube, Donkey Kong Country 2, Diddy's Conquest hat ja auch mehr schon so.
Ja, die hatte diese ganzen großen Münzen.
Genau,
ja,
genau.
Die waren auch echt immer gut versteckt und man hatte auch echt die Motivation, die zu finden.
Ja.
Die waren echt, das war cool gemacht.
Weil man ja auch eine Belohnung bekommen hat letztendlich dafür und nicht nur einfach egal, ne?
Mhm. Also,
so, deswegen. Ja, aber das ist, ich finde, also was das Spiel wirklich richtig gut macht, also was mir immer noch Bock macht, sind diese ganzen Sachen mit den Fässern. Also diese entweder die dich alleine durch die Gegend ballern oder im richtigen Moment. Weil was ich finde, was auch immer noch wirklich gut funktioniert und was so ein gutes, gerade ein Jump'n'Run ausmacht, ist für mich so ein Flow. Also dass man sozusagen ein Level so durchlaufen kann. Ich finde es immer doof in Jump'n'Runs, wenn du warten musst. Also wenn du alles gut gemacht hast, dann kommst du an eine Stelle und du musst auf eine Plattform warten.
Mhm.
Und Donkey Kong Country macht das wirklich sehr gut, dass du immer... Wenn du schnell bist, in ein Fass springst und das im richtigen Moment drückst, kannst du immer weiter. Oder wenn du gibt's ja diese Taue, die Seile oder Lianen, die hin und her schwingen. Und die sind immer so gesetzt, dass wenn du gut bist, kommt die dir immer entgegen in dem Moment. Das heißt, du musst nicht warten, bis sie wieder hin und her geschwungen ist.
Mhm.
Und das ist, macht das Spiel wirklich richtig gut. Also du hast immer einen Flow irgendwie, ne? Also kannst da sehr, also es ist im Grunde gemacht für Speedruns. Die gab's damals noch nicht. So in dem Maße, aber es spielt sich, finde ich, immer noch sehr, sehr frisch und sehr, sehr schnell. So, das ist in dem Fall wirklich gut gealtert, finde ich.
Ja, also man kann es ja auch heute immer noch gut spielen.
Ja.
Wenn man halt von der Grafik so ein bisschen absieht. Aber zum Beispiel finde ich, dass so ein Donkey Kong Country deutlich besser gealtert ist als die N64-Spiele.
Ja, absolut. Absolut. Also alles, was irgendwie wirklich dann so die ersten 3D-Ansätze waren oder auch Mario 64, das ist dann vielleicht spielerisch noch nett, aber das ist, diese Sprite-basierte Grafik ist einfach schöner. Deswegen ist auch, ich glaube, da haben wir auch damals drüber gesprochen, so ein Mario World sieht halt immer noch nett aus, ne? Kann man spielen.
Es hat
so
irgendwie auch mehr Charme.
Charme.
Ja.
Genau. Also immer noch, man findet es ja auch, ne, auf den, also eine Nintendo-Konsole besitzt, eine Nintendo holt ja immer wieder zurück, ne, in ihre Emulatoren, ne, systemeigenen, wo man die dann irgendwie entweder kaufen kann oder dann mit drin hat im Abo. Also man kann es eigentlich überall relativ gut spielen.
Aber die sind da aber auch nicht nochmal irgendwie remastered oder so ein bisschen angepasst? Nee, oder gar nicht, null?
Du findest den ersten, den zweiten und den dritten Teil einfach so, wie sie sind. Halt mit einer Save-Option, ne, dass du immer speichern kannst. Was es natürlich erleichtert. Ich habe den zweiten Teil nie so ganz... Also ich hatte den nie als Modul, ich habe den dann irgendwann nochmal, als es den dann quasi, ich glaube auf der Wii U war das, glaube ich, habe ich mir den dann irgendwann mal zugelegt. Da konnte man den dann kaufen und jetzt ist der halt mit drin in dem im Abo.
Ich beim zweiten Teil, ich glaube, das hatte ich mir mal von einem Kumpel damals in der Grundschule ausgeliehen, aber ich mochte den, glaube ich, noch lieber. Ich fand den cooler, den zweiten Teil.
Man merkt dem zweiten halt an, dass das stark aufpoliert ist.
Ja, und Dixie Kong, ich mochte ja Diddy Kong, deswegen Dixie Kong hatte dann ja auch nochmal, die konnte ja mit ihrem Pferdeschwanz, konnte die ja so fliegen, ne? Das hat auch nochmal eine schöne Komponente mit reingebracht. Und da die beide halt sehr flink waren, mochte ich das natürlich vielleicht auch deswegen lieber, weil Donkey Kong habe ich
Der hat mir gefehlt. Der hat mir echt gefehlt irgendwie. Ja, ja. Ich war irgendwie, Dixie ist nie so richtig, bin ich nie so richtig mit klargekommen. Und was mir ein bisschen fehlte, ich mochte die Atmosphäre im ersten Teil was lieber. Also ich finde, es ist im zweiten Teil natürlich konsequent. Man startet ja dann auf dem Boot, ne, Gangway irgendwas, ne, wo du dann in dieser Tagelage rumkletterst. Aber irgendwie mochte ich die Atmosphäre im zweiten Teil nicht so gerne. Der war mir hier und da fast schon zu düster irgendwie von der Art, wie die Level aussehen. Ne? Du bist ja viel in so Höhlen drin, dann gibt es diesen Bienenbau, dann das mit den Dornen. Aber was ich mochte, also die Bosskämpfe waren im zweiten Teil was besser und der hat einfach viel mehr Inhalt noch, ne? Also kannst viel mehr freispielen, viel mehr Sachen finden. Das haben die schon irgendwie perfektioniert, muss man sagen. Und der dritte Teil, der ist ja der hat ja das große Pech, dass der rausgebracht wurde, als das N64 schon so am Start war und da hat sich keiner mehr richtig für Super Nintendo interessiert.
Nee, ne?
Und der hat auch irgendwie so einen ganz komischen Look. Ich finde, das ist irgendwie Northern Hemisphere heißt das. Das sieht eher so nach Kanada aus. Und irgendwie, diese Level, die sind so ein bisschen random. Dann ist man irgendwie in so einem Zirkus und dann wieder in so einem Wasserfall. Und die Hintergründe und die Sprites sehen alle so ein bisschen Billo aus. Also der sah für mich immer aus wie so, als hätten ein anderer.
Ich habe den, glaube ich, zweimal angefangen und nie beendet.
Ja, der macht irgendwie wirkt alles so neben der Spur.
Also ein bisschen das, Billo, so ein Plagiat.
Ja, Billo, Plagiat, genau, so als wäre das irgendwie einer versucht nachzubauen. Ne? Ich hab den jetzt auch nochmal versucht, dann auf der Switch. Aber man quält sich irgendwie durch. Der hat auch nicht so diese Geschwindigkeit und irgendwie, ja, es wirkt billig und ja, kam nie so, ja, so richtig groß raus.
Nie an die ersten beiden dran.
Ja. Also die waren wirklich, ja, das muss man sagen. Aber was hat, was würdest du sagen, hat das Spiel für einen Einfluss? Oder was hat das Spiel hinterlassen für die Gaming-Branche? Hat es einen Unterschied gemacht?
Boah, schwere Frage. Könntest du wahrscheinlich, weil du da in der Nintendo, im Nintendo-Ökosystem mehr drin bist, besser beantworten. Es hat, ja, das Rad jetzt nicht neu erfunden, aber es hat halt einfach, würde ich sagen, einfach nochmal eine grafische neue Komponente dazu gebracht, die aber auch eigentlich nur in 2D-Optik auf dem Super Nintendo funktioniert hat. Ja. Auf dem N64 war das ja dann schon wiederum obsolet, weil da hattest du ja dann nur 3D-Umgebungen. Das war so eine kurze Phase, die nochmal aufgeflammt ist, aber am Ende der Konsolengeneration nochmal ein dickes Ausrufezeichen gesetzt hat. Aber ob die da jetzt irgendwie das revolutioniert. Also es wurde auf jeden Fall Pionierarbeit geleistet, das kann man schon sagen. Ne? Also das muss man schon sagen. Und dass Nintendo das halt auch mit einem Dritthersteller wie Rare dann gemacht hat. Die sind ja auch ziemlich restriktiv, so allgemein, ne, glaube ich.
Ja.
War auf jeden Fall ein guter Gamble, den die da eingegangen sind. Hat sich gelohnt.
Ja, also ich meine, wenn man jetzt überlegt, so einmal der Einfluss des Spiels. Also ich finde, es gibt Spiele, zum Beispiel diese Rayman Jump'n'Runs. Ich weiß nicht, ob du die mal gespielt hast.
Ja, Rayman Legends habe ich gespielt. Das hat auch sehr großen Spaß gemacht.
ja, die sind super. Und ich finde, die atmen das so ein bisschen. So die Art der Figuren, der unterschiedlichen, auch diese Geschwindigkeit, was Donkey Kong Country, finde ich, auch super gemacht hat. Das hat mich damals irgendwie so total beeindruckt, dass man so auf so eine Idee kommt. Du hast ja quasi diese Lebensanzeige, die du oben in der Ecke hast, die verschwindet ja immer während des Spiels. Das heißt, du hast den Monitor immer leer sozusagen. Mhm. Also hast da keine, nicht so viele Bananen. Die taucht immer dann auf, wenn du kaputt gehst. Und das haben Spiele dann irgendwann übernommen ganz oft, also Jump'n'Runs, dass du wirklich so den freien Bildschirm hast.
Und nicht so zugeklustert ist.
Zugeklustert, genau. Immer nur im Moment, wenn du es brauchst, dann auftaucht. Und das habe ich da das erste Mal gesehen. Und das taucht immer wieder auf. Und ich finde auch so, ich glaube, dieses Tracking von Collectibles, ne? Also das Spiel hat ja am Anfang diesen Bildschirm da gehabt mit so und so viel Prozent hast du schon. Mhm. War auch da das erste Mal, wo ich das, glaube ich, so wahrgenommen habe. Dass es so einen prozentualen Progress gibt. Den hast du ja bei Jump'n'Runs inzwischen auch ganz viel. Also ich glaube, hier und da oder auch so diese Geschwindigkeit durch die Fässer, ne? Also dieses Hin- und Herschießen oder sowas wie ein Lorenlevel gab es bestimmt auch vorher mal, aber auch in der Art, in der Geschwindigkeit habe ich das vorher nicht gesehen. Und das wurde ja auch dann so ein Trope, der dann immer wieder kam in Spielen, ne? Dass du halt wirklich in so einem Fahrzeug dann sidescrollend relativ schnell unterwegs warst.
Ja.
Ich würde, ne, das würde ich sagen, sind so ein paar Sachen, die wahrscheinlich irgendwie, die es wahrscheinlich vorher schon mal gab, aber Donkey Kong hat das dann irgendwie so ein bisschen salonfähiger gemacht. Da muss man vielleicht auch sagen, dass durch Donkey Kong natürlich Rareware irgendwie so ziemlich heißer Shit geworden ist. Weil die haben ja dann, ich meine, GoldenEye 64, dann irgendwie Conker's Bad Fur Day, Banjo-Kazooie. Die waren eine Zeit lang ja wirklich mal derart innovativ und groß und toll, dass man sich richtig gefreut hat. Also es ist echt schade, dass die so, ja, irgendwie gar nichts mehr so richtig Tolles von denen kommt, ne? Und jetzt sind die natürlich unter der Fuchtel von Microsoft. Ist ein bisschen schade. Also mal gucken, jetzt bringen die ja dieses Project, damals hieß es Project 64 oder wie hieß das? Nee, Project Dark, genau. So ein Shooter, der war super, da soll es auch irgendwie eine neue Fassung für die Xbox kommen, aber mal gucken. Wer? Ja. Das ist schade, weil die waren wirklich echt eine gute Kreativschmiede.
Absolut, in der Zeit. Ja. Ganz kurz, könntest du dich noch an dieses Level erinnern, war das in Donkey Kong Country, diesen Baum, mit diesen Baumkronen, wo man da...
Das, welch meinst du?
Das aussah also wie bei den Evox von Rückkehr der Jedi-Ritter?
Ja, das ist in Donkey Kong Country, genau.
Das war aber hart geklaut, oder? Das sah irgendwie volle Kanne aus wie bei den Evox.
Absolut, ja, das ist richtig. Ja, das war schick. Genau, und mit diesen runden Holzböden, ne? Mhm. Die Bäume drumrum.
Genau,
ja.
Den Mammutbäumen, ne, wahrscheinlich.
Ja, das mochte ich gern. Das gab's auch, das ist so lustig, man verklärt das ein bisschen. Ne? Man denkt auch so, die ganzen Minenlevel oder die ganzen Wasserlevel, aber es gibt von diesen... Die kommen alle überhaupt gar nicht so oft vor. Es kommt jede Levelart irgendwie dreimal vor in dem Spiel. Aber irgendwie denkt man immer, es ist irgendwie viel mehr gewesen.
Mhm. Ja, stimmt. So, ja. Ne? Obwohl es nur so zwei Stück jeweils waren, ja.
Ja. Ist genau wie die Länge der Level, ne? Wenn man das nochmal spielt, denkt man, gefühlt ist man stundenlang in so einem Level unterwegs, aber eigentlich sind die total, wenn man es einmal raus hat, total schnell zu durchlaufen. Aber das ist auch das Schöne, ne? Also ich finde, das ist auch bei so einem Jump'n'Run muss das so sein, wenn man es kennt und gut macht, dass man da auch schnell durchkommt dann, ne? Durch die Level.
Hattest du nicht im zweiten noch so eins mit einer Achterbahn? Das war super, das war ultra schwer, oder? In so einem Freizeitpark.
Ja, da sitzt man auf so einem Schädel und so ein Vieh, so ein Geist ist hinter einem irgendwie, ne?
Ja.
Ja, hatte der nicht auch so eine große Säge? Oder war das im dritten dann
das
schon?
Das weiß ich nicht mehr.
Es gibt so ein Level, wo man so einen Baum hochgeht und so eine Säge unten immer so, ich glaube, das ist im dritten. Das klingt irgendwie nach so Kanada-Setting. Irgendwie.
Aber würdest du sagen, die Nostalgiebrille hat hier einiges weich gezeichnet? Oder würdest du sagen, man romantisiert das jetzt immer noch? Oder es hat sich einfach gut gehalten, das Spiel?
Also ich finde, grafisch hat sich in Mario World zum Beispiel viel besser gehalten. Das muss man auf jeden Fall sagen, weil dieser simple Sprite-Stil, den die Mario-Spiele haben, der auch immer wieder hervorgekramt wird jetzt, ne? Also wirklich bewusst dieser 8-Bit- oder 16-Bit-Look, Pixel-Look, der ist besser gealtert. Ich finde, spieletechnisch, also was so Gameplay angeht, funktioniert das immer noch wahnsinnig gut. Also ich lese, witzigerweise in der Vorbereitung habe ich gelesen, dass Leute schreiben irgendwie, dass das Gameplay so so sperrig und angestaubt ist, das kann ich überhaupt gar nicht nachvollziehen. Also ich finde, das spielt sich flott. Ich finde auch gerade dieses mit dem, dass man aus dem Rollen dann so springen kann, ne? Total unlogisch. Aber das ist halt von da in das Fass und auf die nächste Plattform, ich finde das gar nicht. Ich finde, hier und da ist die Kollisionsabfrage ein bisschen fragwürdig, wann man auf einer Plattform landet oder einen Gegner einen berührt und wann nicht. Aber ansonsten, finde ich, kann man das durchaus immer noch spielen. Wie gesagt, je größer der Fernseher, desto anstrengender wird das dann mit dem Aussehen. Aber so vom Gameplay wirkt das immer noch sehr modern auf mich.
Ja, wie viele Shots würdest du geben? Also, wie viele Bananen?
Also ich hätte damals, als es neu rauskam, 9 gegeben, würde ich sagen. Das hat so Bock gemacht, diese Atmosphäre. Es war nicht so kreativ wie zum Beispiel in Earthworm Jim, der parallel rauskam, der irgendwie, was so krude Ideen und Gameplay-Elemente anging, irgendwie alles in die Waagschale geworfen hat. Aber ich finde, das hat was so ein klassisches Straightest Jump'n'Run angeht, alles total richtig gemacht. 10 halt nicht, weil so Kleinigkeiten und die Kackbosse halt. So, ne? Heute, das ist halt echt schwer. Nee,
Ja, du kannst ja nicht heute das vergleichen. Muss an den jungen Philipp denken.
Ja, der hätte wahrscheinlich am Anfang eine 10 gegeben, aber ich glaube, so eine 9 hätte ich dem wahrscheinlich am Ende gegeben.
9 Bananen.
Ich habe es wirklich, wirklich 9, eher 9 Bananen. Ich habe es wirklich viel gespielt. Damals. Und auch immer wieder neu und immer wieder von vorne. Ja, 9 hätte ich, glaube ich, gegeben.
Cool, ich würde dem 8 Banänchen geben. Und dem zweiten 8,5.
Vielleicht 9. 8,5.
Ja. Aber schon immer noch ein sehr gutes Spiel. Und jeder, der, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich eine Nintendo-Konsole hat, eine aktuelle, kann man das nachholen oder auf dem Super Nintendo Mini.
Genau.
Was man auf jeden Fall noch erwähnen kann, wenn man sich für die generell so für so Videospielentwicklung interessiert. Es gibt einen ziemlich coolen YouTube-Kanal. Strafe Fox heißt der. Könnt ihr mal raussuchen. Die haben auch einige sehr, sehr spannende Videos zur Entstehungsgeschichte von Donkey Kong Country, Super Mario, Secret of Mana etc. gemacht. Extrem hochwertig produziert. Wenn man da Interesse daran hat, auf jeden Fall mal reingucken. Lohnt sich.
Mhm. Ja, so ein Blick in die Kulissen von Videospielen, ich finde das immer super, ist immer super spannend, vor allem wenn es gut gemacht ist. Ich würde mir, um das mal abzuschließen, das Thema Donkey Kong Country jedenfalls sehr wünschen, dass Nintendo, wenn die neue Switch dann irgendwann doch um die Ecke kommt, dass die den Donkey Kong nicht vergessen und uns mit einem neuen Donkey Kong Country, wie auch immer der aussehen mag, überraschend werden, weil ich finde, die letzten beiden Spiele, die waren wirklich großartig und es wäre toll, auf der neuen Konsole direkt damit dann wieder starten zu können. Da hätte ich wirklich großen Bock drauf.
Genau, und was auch großen Bock macht, ist bei Screenshots weiterzuhören, denn steht ja Weihnachten vor der Tür. Und ich sag mal so, unsere nächsten beiden Folgen werden auf jeden Fall weihnachtlich und dann geht's auch in die wohlverdiente Weihnachtspause und dann melden wir uns im nächsten Jahr wieder. Ja, und wer das nicht verpassen möchte, der hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Und da bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer ihr werdet noch
von uns hören.